Radio Oldtimer Specials.
Liebe Sammler von Modellfahrzeugen, in Kooperation mit der Zeitschrift Modellfahrzeuge aus dem Delius Klasing Verlag informieren wir Sie in der nachfolgenden Stunde über News aus der Szene und das Schwerpunktthema: Was ist ein Modell wert? Ganz kurz, ganz knapp, aber ich denke mal, die Antworten werden etwas ausführlicher, oder Andreas Berse?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde da eher sehr zurückhaltend sein in dieser Einschätzung. Kann man jetzt mit Modellen, das fragen mich immer viele Leser, wirklich auch Geld verdienen und das als Geldanlage benutzen? Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Denken wir jetzt mal zurück in die 60er Jahre und an die Marken meiner Jugend. Ich bin ja selber Baujahr 1961. Also sagen wir mal Wiking, Dinky, Corgi, Schuko, das waren damals so die Big Players. All diese Anbieter haben damals hochwertiges Spielzeug gebaut. Das ist teilweise in hunderttausender Auflagen produziert worden. Und wenn Sie heute davon eine perfekt erhaltene Miniatur besitzen, die im unversehrten Originalkarton eingeparkt ist, dann hat die selbstverständlich einen großen Wert. Denn 99,99% der produzierten Ware sind bespielt worden, also längst im Sandkasten verschrottet.
Gut, jetzt haben wir ein bisschen in der Vergangenheit, auch in deiner ein bisschen gespielt. Und natürlich, wer sich damals nicht als Sammler, sondern als Nutzer, als User ein Auto gekauft hat, hat es natürlich gleich ausgepackt und die Verpackung ist auf dem Müll gelandet, ist mir ganz klar. Ist das denn heute irgendwie anders? Werden die Sachen denn, weil die Leute wissen, es könnte mal was wert werden, gleich sogar an der Kasse ganz vorsichtig behandelt, damit ja nirgendwo ein Detsch reinkommt, oder?
Ja, das hat sich in der Tat deutlich verändert, denn ich hatte es ja gerade schon gesagt, damals waren Spielzeug und Sammlermarkt gingen nahtlos ineinander über. Es waren im Prinzip dieselben Artikel, die sind zum Spielen benutzt worden und die sind gesammelt worden. Heute gibt es dagegen, da gibt es diesen schönen neuen englischen Begriff, reinrassige Collectors Items, also Modellautos, die nur für den ambitionierten Sammler produziert werden. Das bedeutet, wenn beispielsweise heute, nehmen wir mal die Firma Minichamps oder auch die immer noch existierende Firma Schuko, von einem bestimmten Automodell 500 Stück weltweit produziert werden, dann gehen davon mindestens 95% in Sammlerhände und bleiben makellos inklusive Box erhalten. Denn es ist in der Regel so, der Sammler nimmt das Auto zwar raus und stellt das in seine Vitrine, aber die Box schiebt er in irgendeine Schublade oder bringt die im Keller, weil er genau weiß, diese Box macht das Ding nochmal wertvoller. Ob diese Modelle dann eine dauerhafte Wertsteigerung erlangen, ist letztendlich nicht sicher. Allerdings, auch hier und auch heute gibt es Neuheiten, die herauskommen, die zum Beispiel limitiert sind und schnell ausverkauft sind und die dann auch kurzfristig schon im Wert deutlich ansteigen. Also das ist auch heute noch der Fall.
Gut, deutlicher Wertanstieg ist ja schon mal ein Zeichen, aber kann ich denn, wenn ich jetzt sage, irgendwann möchte ich mal ganz doll reich werden, ich fange jetzt einfach an, Modelle zu sammeln, als wirklich gezielt als Wertanlage, ja oder nein?
Ja, das kann man einfach so klar nicht beantworten. Und ich bin auch immer da so ein bisschen der Philosoph und sage, das Sammeln von Modellautos soll erst einmal Spaß machen. Mir hat letztens ein Siko-Sammler, den wir besucht haben, um ihn zu porträtieren, gesagt, wenn mein Sohn die Sammlung übernimmt, freut mich das, wenn nicht, geht die Welt aber nicht unter. Ich habe doch meine Freude mit meinen Modellen gehabt und das hat doch seinen Wert. Trotzdem gibt es natürlich Modelle, die zur Wertanlage besonders geeignet sind, auch heute noch. Allerdings sollte man da ein paar Dinge beachten.
Gut, was soll ich denn beachten, vor allen Dingen, wenn ich jetzt das mal ganz monetär serie und ordentlich Kohle damit scheffeln will?
Ja, es gibt ein paar Dinge und die sind gar nicht so unähnlich zum Oldtimer-Markt im Maßstab 1:1. Denn in beiden Märkten gilt, Raritäten sind besonders gesucht und große Marken machen auch große Preise. Und bei Raritäten gibt es natürlich bei den Miniaturen ein sehr schönes Thema. Das ist das Thema Limitierung. Es gibt sehr viele limitierte Modelle, aber der Sammler sollte da ein paar Dinge beachten. Denn zum einen muss der Hersteller das Limit seines Modells auch klar auf der Verpackung kommunizieren. Er sollte es also draufschreiben oder noch besser wäre es, wenn es auf dem Sockel angegeben ist. Und es sollte natürlich im Idealfall die Limitierung auch durchnummeriert sein. Das sollte also so ein kleines Schildchen sein, wo dann steht Nummer 37 von 500 Stück.
Und wenn da die Nummer 37 draufsteht, kann ich mich denn darauf verlassen, dass es diese Nummer 37 auch wirklich nur einmal gibt? Also um das gute alte Wortspiel zu nehmen, dass das wirklich derselbe ist und nicht eventuell der gleiche?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage und ich denke mal, das ist so beim Oldtimer-Markt gibt's ja auch manchmal die wundersame Vermehrung, zum Beispiel von einem Porsche Carrera Bürzel RS, wo es dann auf einmal mehr Autos gibt, als Porsche jemand produziert hat. Und das gibt's eben leider auch im Miniaturenmarkt. Wir hatten also mal einen sehr schlauen italienischen Kleinserienhersteller, der dann auch immer diese Limitierung drauf geschrieben hat und sehr kleine Stückzahlen gebaut hat. Und irgendwann kam dann eben raus, dass die Nummer 74 von irgendeinem Ferrari, den er gebaut hat, mehrfach existiert hat. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, was die Limitierung wert ist, nämlich gar nichts. Zum anderen gibt es auch immer noch die Unsitte, dass ein Hersteller von einer Limited Edition redet, ohne die Limitierung selber anzugeben. Das ist dann im Prinzip auch ein Muster ohne Wert.
Okay, also alles, was nicht zählt, haben wir jetzt schon mal, oder vieles, was nicht zählt, haben wir jetzt von dir schon mal gehört. Aber was ist denn jetzt wirklich entscheidend für den Wert eines Modells? Also ich meine, ist klar, wenn es nur drei davon gibt, brauchen wir nicht drüber reden. Aber gibt es denn auch Modelle, von denen es unendlich viele gibt, die trotzdem viel wert sind?
Ja, es gibt noch ein paar andere Dinge und zwar sind das immer Sachen, die aus dem Rahmen fallen. Es gibt zum Beispiel sogenannte Fehlfarben, die nicht im Katalog gestanden haben von irgendwelchen Miniaturen und die Modelle heute zu Raritäten machen. Da gibt es zwei Wege, wie solche Fehlfarben entstanden sind. Zum einen, sage ich jetzt mal charmant, haben dann die Mitarbeiter in den Fabriken in der Nachtschicht mal ein paar Modellautos produziert, die in einer anderen Farbe abgespritzt haben und haben die dann über dunkle Kanäle in den Markt geschoben. Das gab es wirklich bei den Firmen Matchbox und Corgi schon in ganz früher Zeit. Und das andere sind zum Beispiel auch Farbstudien, die entstanden sind. Das gab es wirklich bei Matchbox, wenn die also eine neue Dampfwalze oder einen neuen Ferrari gemacht haben für ihre Matchbox-Modelle. Dann haben die verschiedene Farben abspritzen lassen und die sind dann irgendwo in der Versuchsabteilung rumgestanden und dann hat man gesagt, so, den Ferrari machen wir jetzt grün. Und die Baumaschine machen wir jetzt orange und dann blieben die anderen Farben stehen. Und diese Modelle sind dann irgendwann auch wieder durch dunkle Kanäle auf den Markt gekommen, sind sogenannte Fehlfarben und wie bei den Briefmarkensammlern sind die besonders teuer. Das andere ist aber auch, dass von den Farben unterschiedliche Stückzahlen produziert wurden. Ich kann mich noch so in meine Jugendzeit wieder erinnern, der legendäre Volkswagen K70 kam von Viking. Und den gab es in verschiedenen Farben und ich wollte natürlich unbedingt den Orangen haben. Das war so, Orange-Gelb war eine Kultfarbe. Und ich musste dann erst zu einigen Viking-Händlern in meiner Heimatstadt Recklinghausen laufen, bis ich einen Orangen gefunden habe, weil Viking eben damals die meisten in Blau-Grau oder in Rot gefertigt hat. Also ist heute auch der orangefarbene Volkswagen K70, wenn man den hat, mehr Geld wert.
Die nächste Frage ist wahrscheinlich eher dämlich, aber wie wichtig ist denn jetzt der Erhaltungszustand so eines Modellautos für seinen Wert? Ich kann jetzt mir die Antwort zwar fast vorstellen, aber wenn ich den Experten dran habe, möchte ich natürlich eine Expertenantwort.
Ja, also es gibt da im Prinzip dieselben Kategorien, die man auch vom Oldtimer kennt, wo also der Erhaltungszustand ein entscheidendes Thema ist. Es gibt aber, das ist das Lustige bei den Modellautos, noch eine Besonderheit. Also der Kultstatus, also das Beste vom Besten, ist eine englische Bezeichnung. Das ist eben durch Corgi und Dinky waren das englische Bezeichnung. Die heißt Mint and Boxed. Und das heißt auf Deutsch, ich habe ein perfektes Mint, also ein perfektes Modell, in einem perfekten Karton. Und da sind wir jetzt schon bei dem Unterschied zum Oldtimer, denn beim Modellauto ist die Garage wichtig. Das heißt also, ein makellos erhaltener Karton von einem historischen Modell kann teilweise den Wert mehr als verdoppeln. Und wenn sowas so interessant ist, ruft das natürlich auch gleich die Fälscher oder Nachahmer auf den Weg. Das heißt, es gibt bei Corgi und bei Dinky sogenannte Repro-Kartons, also nachgefertigte Kartons. Das ist alles kein Problem, wenn das im Verkauf angegeben ist, dass das ein Repro-Karton ist. Aber das machen eben immer nicht alle.
Gut, die gefälschte Gucci-Handtasche erkenne ich eventuell daran, dass die Fälscher selbst zu blöd waren, Gucci richtig zu schreiben. Aber das wird bei den Kartonfälschern ja wahrscheinlich nicht so verbreitet sein. Die wissen wahrscheinlich, wie man Matchbox schreibt oder woran erkenne ich denn so eine Fälschung?
Ja, aber da kommt uns jetzt die Technik zur Hilfe. Zum einen ist sehr schnell erkennbar daran, dass das Papier einfach zu hochwertig ist, aus dem diese Repro-Kartons gemacht werden, weil man heute einfach bessere Papiere macht. Und das Erste, woran man das erkennen kann, das geht natürlich am einfachsten, wenn man einen alten Karton zur Hand hat, das Papier von diesen Repro-Kartons ist in der Regel zu dick. Und das Zweite, das ist auch relativ lustig, die Drucke sind zu perfekt. Man konnte eben damals noch nicht so gut drucken und die Fälscher machen das ja meistens über irgendwelche Kopierverfahren und dabei werden dann wenn die nicht so perfekt sind, die Fälscher, die Sachen nochmal gepusht und noch perfekter. Es gibt aber auch noch ein anderes Thema. Die alten Corgi- und Dinky-Kartons waren innen ja natürlich nicht bedruckt und waren da eher immer so hellgrau. Und weil man heute eben bessere Papiere benutzt, sind die heutigen Repro-Kartons, die gefälscht werden, innen eher weiß. Es gibt allerdings noch ein paar andere Dinge, die wichtig sind. Eine Sache ist ganz wichtig, dass ein Modellauto immer komplett ist. Jetzt wird der normale Sammler sagen, ja mein Gott, ich gucke halt, ob die vier Räder dran sind und das war's. Aber ich will mal ein Beispiel nennen, wo das Komplettsein nicht so ganz einfach ist. Wir nehmen mal von Corgi den legendären Mini Surfing. Das war also so ein Mini Countryman mit dieser Holzverkleidung im Heck, ein kleiner Kombi. Und den gab es in türkisgrün. Und beim Mini Surfing mussten eben auf dem Dachgepäckträger, der aus Chrom war, zwei dunkelrote Surfbretter liegen. Und es musste eine Figur dabei sein in roter Badehose, die das dritte Surfbrett sozusagen in den Händen hält im Maßstab 1:43. Und nur wenn das alles an Bord ist, ist der Mini Surfing komplett. Und nur dann ist er auch richtig wertvoll.
Ich gebe es hiermit offen und ehrlich zu, als Jugendlicher habe ich Briefmarken gesammelt und da gab es ja die Bibel für alle, nämlich, wie hieß es, den Michel, glaube ich, da wurde ganz klar festgelegt, was ist eine Briefmarke wert. Gibt es denn auch ein Modellauto, Michel?
Ja, da haben wir es leider nicht ganz so einfach. Es gab zum Beispiel mal für Viking sehr, sehr lange die sogenannten gelben Seiten. Das war sowas wie ein Michel. Das war ein ganz dicker Band, wo alle Viking-Autos mit den Bestellnummern und Farben und Fehlfarben und Bedruckungen, zum Beispiel bei LKWs, gelistet waren und man wirklich sehen konnte, wie die Preise ungefähr sind. Das gibt's heute leider nicht mehr, weil das einfach auch jeden Rahmen sprengt. Also wenn man so eine Marke wie Viking nimmt, das sind ja 30.000, 40.000 verschiedene Modellautos, die mittlerweile gebaut worden sind. Das könnte man fast nur noch im Internet machen und das gibt's eben nicht komplett. Das heißt, es gibt zwei andere Möglichkeiten, die der Kunde wählen kann, wenn er sich dafür interessiert. Er kann bei den Auktionshäusern gucken, was diese Modelle, die er gerade sucht, in den letzten Auktionen in etwa an Preisen erzielt haben. Das ist immer eine ganz gute aktuelle Orientierung. Und wir haben ja heute auch eben dieses Thema eBay. Und bei eBay kann ich natürlich auch mein Viking, mein Corgi, mein Dinky-Auto eingeben, was ich suche und kann dann gucken, wie da im Moment versteigert wird und zu welchen Preisen auch Sachen verkauft worden sind. Und das ist immer schon so im Groben eine ganz gute Orientierung. Allerdings muss man generell sagen, und das ist ja bei Briefmarken dann auch so, wenn es über die Preise des Michel hinausgeht, es muss immer einen geben, der dieses Modellauto jetzt kaufen will. Und es muss auch immer einen geben, der es verkaufen will. Und wenn die beiden sich finden, dann können dann natürlich auch Mondpreise entstehen. Das ist einfach so.
Gibt es da denn jetzt auch Unterschiede zu den echten Oldtimern im 1:1 Maßstab?
Ja, es gibt einen ganz gewaltigen. Im Gegensatz zu den großen Autos ist das Thema Restaurierung etwas ganz, ganz Umstrittenes. Also im Moment tickt die Welt noch so, dass ein restaurierter Corgi, ein restauriertes Viking-Auto, wo man also Bedruckung und Lacke ausgebessert hat oder Scheinwerfer ausgetauscht hat, die vielleicht verlustig gegangen sind, dass das eigentlich sehr, sehr umstritten ist und die Gemeinde das heute ablehnt, weil man will ein altes, authentisches Auto haben und man will, dass da nicht irgendwie dran rummanipuliert worden ist. Wie sich das in Zukunft verändert, ob eventuell auch hier auch mal restaurierte Fahrzeuge en vogue sind, das muss man dann mal beobachten. Aber es gibt ja zum Beispiel auch, wenn ich richtig informiert bin, bei den Oldtimern in 1:1 gerade so eine Bewegung, dass Autos mit Patina, mit einer Geschichte, die jetzt nicht zu 150%ig perfekt sind, heute auch höhere Preise erzielen als ein perfekt restauriertes Automobil. Aber das ist nun wirklich ein Unterschied. Restaurierung ist bei Modellautos ganz umstritten.
So, dann haben wir den Wert eines Autos, eines Modellautos und nebenbei auch nochmal ganz kurz eines echten 1:1 Autos ja uns gut erklären lassen. Andreas, ich danke dir wieder ganz herzlich für die schöne Sendung und freue mich schon auf das nächste Thema.
Ja, prima. Ich freue mich auf das nächste Thema und ich wünsche allen Modellautosammlern und allen Modellautofans viel Spaß mit ihren Hobbys.
In Kooperation mit der Zeitschrift Modellfahrzeuge aus dem Delius-Klasing Verlag hörten Sie einen Beitrag zu dem Thema Maßstäbe und News aus der Szene. Diesen Beitrag können Sie im Sendearchiv von Radio Oldtimer nachhören und downloaden unter radiooldtimer.de Service verpasste Sendungen in der Rubrik Modellfahrzeuge.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.